Es fühlt sich mehr und mehr wie Herbst. Ich mag Herbst. Heute Morgen sind wir in Philemon. Wir wollen das Buch heute zu Ende machen. Keine Sorge, da ist nur ein paar Versen. Wir haben letzte Woche das Buch angefangen und wir haben mit dem Cliffhanger aufgehört. Was passiert jetzt? Wie wird die Geschichte zu Ende kommen? Und wir wollen heute Morgen das angucken. Lass uns kurz beten. Danke, Jesus, für die Zeit, Jesus, in dein Wort. Und danke, Herr, dass wir dein Wort haben in einer Sprache, die wir verstehen können. Danke, Jesus, dass du zu uns heute Morgen reden möchtest, dass du uns ermutigen möchtest, Jesus, in unserer Beziehung miteinander. Herr, ich bitte dich, dass du wirkst, dass du zu jedem einzelnen Herz redest und dass wir nach Hause gehen und sagen können, Herr, dass du uns begegnet hast. In deinem Namen. Amen. Das Evangelium. Es ist die Kraft Gottes zu retten für jeden. Und im Evangelium sehen wir die Weisheit Gottes, haben wir letzte Woche besprochen. Und diese Weisheit kann retten. Es hat die Kraft, einen entlaufenen Sklaven zu verändern oder zu retten. Sie hat die Kraft, die Dynamik von Beziehungen zu verändern. Es hat die Macht, uns zu befähigen, einander auch zu lieben. Und das Evangelium verändert alles, weil es ist die Kraft Gottes. Und wenn wir heute Morgen in diesen Text eintauchen, werden wir sehen, wie die Macht Gottes eine Beziehung erlöst, die in den Augen der Welt unerlösbar war. Und es gibt viele Beziehungen in der Welt, bei denen wir vielleicht sagen würden, dass sie nicht erlösbar sind. Dass diese beiden Menschen nie wieder Gemeinschaft miteinander haben können. Aber diese Geschichte hier zeigt uns, dass durch die Kraft des Evangeliums etwas anderes möglich ist. So lasst uns anfangen in Vers 8. Wir wollen Vers 8 bis 14 lesen. Darum, obwohl ich in Christus, schreibt Paulus, voller Freiheit hätte, dir, Philemon, zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus. Und nur auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Und ich sende ihm hiermit zurück. Du aber nimm ihm auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dienen in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nicht tun, damit dein Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Der Paulus glaubt hier in diesem Abschnitt, dass durch das Evangelium etwas anderes möglich ist. Die gute Nachricht, dass Jesus uns liebt und uns vergeben kann. Und Paulus hatte als Apostel Jesu Christi dass die Vollmacht, etwas zu befehlen. Er hätte Philemon hier sagen können, weißt du was, Philemon? Ich befehle dir, wie ein Hauptmann, dass du Onesimus vergeben musst. Aber das tut er nicht. Er hat die Macht, das zu tun. Und er hat das auch im Neuen Testament mehrmals ausgeübt. Wir sehen in 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 4 und 5, sagt Paulus zu den Korinther, wenn ihr euch im Namen von Jesu, dem Herrn, versammelt, so werde ich im Geist anwesend sein und die Kraft des Herrn ist mitten unter euch. Dann sollt ihr den Mann aus der Gemeinde ausschließen und dem Satan übergeben, damit seine sündige Natur vernichtet und selbst gerettet werden kann, wenn der Herr wiederkommt. Paulus schreibt die Korinther, hey, da gibt's einen Mann unter euch, die in Sünde wirklich lebt. Er schläft mit seiner Stiefmutter. Und ihr, Gemeinde Korinther, ihr erduldet es. Meint, nee, schließt diesen Mann aus. Das sind harte Worte. Und Paulus hat die Korinther das befohlen. Aber die Geschichte endet da auch nicht. Der sagt denen auch irgendwann, hey, nimm diesen Mann wieder auf. In 2. Korinther Kapitel 2, Vers 6 und 7 sagt Paulus, er war genug gestraft, als die meisten von euch sich gegen ihn aussprachen. Nun ist es jetzt an der Zeit, ihn zu vergeben und ihn zu trösten. Er konnte sonst so entmütigt werden, dass er sich nicht mehr davon erholt. Zeigt ihm jetzt, dass ihr ihn immer noch liebt. Solche Macht hat Paulus, die Gemeinde zu sagen, schließ einen Mann aus, der in Sünde lebt, nimm ihn wieder an, wenn er Böse getan hat. Dies war die Autorität, die Paulus hatte. Aber in diesem Fall, hier in Philemon, ist es besser, wenn Paulus bei Philemon einen anderen Ansatz wählt. Er schreibt, anstatt zu befehlen, bittet er Philemon aus Liebe. Aus Liebe. Er versucht, Philemon Liebe zu wecken, indem er ihn an seinen eigenen Zustand erinnert. Ein alter Mann, der im Gefängnis sitzt, der um des Evangeliums willen in Ketten liegt. Und aus diesem Grund bittet Paulus Philemon. Wie lautet die Bitte des Paulus? Es war eine Bitte von Onesimus, Philemons entlaufenen Sklaven. Wir sollen nie vergessen, wenn wir unsere Bibeln lesen, dass ein echter Brief an echte Menschen in einer echten Situation ist. Und ich sehe von meinen geistigen Augen, wie Philemon beim Lesen dieses Briefes ganz schön geschluckt haben muss. Onesimus, der Sklave, der uns entlaufen ist, ist jetzt bei Paulus in Rom und er ist jetzt ein Kind Gottes durch Paulus? Das musste wirklich ein Moment für Philemon gewesen sein. Dies war ein wichtiger Punkt für Paulus. Onesimus war nun ein geistliches Kind von ihm. Onesimus war nicht mehr nur ein entlaufener Sklave. Er war jetzt ein Kind Gottes. Er war jetzt ein Bruder in Jesus für Paulus und auch für Philemon. Und dieses eine kleine Wort zeigt die Macht des Evangeliums. Ein Kind Gottes. Onesimus war ein entlaufener Sklave. Das Evangelium aber ist farbenblind. Es ist statusblind. Das Evangelium kann jedem zu jeder Zeit begegnen. Und es begegnet Onesimus durch Paulus und seine Ketten. Wer hätte das gedacht? Ich glaube Philemon nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch allen heute Morgen aussieht. Aber wenn du hier sitzt und noch kein Christ bist, gibt es einen Ort, an dem Gott dir nicht begegnen kann. Es gibt keinen Ort. So wie er diesem erlaufenen Sklaven Onesimus begegnet ist. Und für uns, die wir an Jesus glauben, ist das der Grund, warum wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass wir uns über unsere Rettung freuen können. Wer hat den Vers auswendig kennengelernt? Ich habe es versucht. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nervös heute Morgen, aber ich tue mein Bestes. Habakkuk, Kapitel 3, Vers 18, 19. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen die Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Was für ein schöner Vers. Wir können wirklich freuen in unserer Erlösung, dass wir Kinder Gottes sind. Und diese Begegnung mit dem Evangelium hat Onesimus Leben verändert. Habt ihr gemerkt, wie Paulus das vorher und nachher im Leben von Onesimus hier in Vers 11 beschreibt? Der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Es gab eine radikale Veränderung im Leben von Onesimus aufgrund des Evangeliums. Onesimus wurde wiedergeboren. In Johannes Kapitel 3 sehen wir ein interessantes Gespräch zwischen Jesus und einem Pharisäer namens Nikodemus. Dort sagte Nikodemus zu Jesus, hey, wir wissen, dass du von Gott kommst, weil du so viele coole Dinge tust und so gute Dinge lehrst. Und Jesus erwiderte und sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes aber nicht sehen. Eins der radikalsten Dinge, die uns als Menschen widerfährt, ist der Tag, an dem wir geboren werden. Es ist ein großer Tag, dass wir den Rest unseres Lebens diesen Tag feiern. Und Jesus benutzt dieses Bild für Neugeburt, um uns neues Leben in ihm zu beschreiben. Es gibt ein neues Leben in Christus, das uns verwandelt, das uns andere Wünsche gibt. Ja, wir kämpfen immer noch mit Sünde. Johannes sagt in seinem Brief, wer sagt, dass er keine Sünde hat, ist ein Lügner. Wir kämpfen alle mit Sünde. Aber niemand wird jemals frei von Sünde sein, bis wir im Himmel sind. Aber wir werden ständig durch die Kraft des Evangeliums verwandelt in Jesus' Ebenbild. Und durch die Kraft des Evangeliums wurde Onesimus von unnützlich zu nützlich. Und hier müssen wir etwas sagen, weil in unserem deutschen Bibeln nicht offensichtlich ist. Der Name Onesimus bedeutet nützlich. Ich weiß, dass für uns abwertend klingt, aber wir sagen das auch bei der Arbeit, oder? Man kann ihn gut gebrauchen. So ein Kompliment eigentlich, dass du ein guter Arbeiter bist. Und Paulus spielt hier also mit seinem Namen, während er diesen Vers schreibt. Er schreibt sogar, der Nützliche, der Onesimus, der die einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Leider kommt das in unsere deutsche und auch englische Bibel nicht rüber, aber im Griechischen schon. Und wir wissen es nicht, das ist nur meine Spekulation. Aber es klingt, als wäre Onesimus nicht der beste Diener gewesen, oder? Es klingt, als wäre er sein unbrauchbarer Diener gewesen. Aber nicht mehr. Onesimus war jetzt ein anderer Mensch. Wie hat sich Onesimus verändert? Wie ist er von nutzlos zu nützlich geworden? Paulus wird uns in dem nächsten Text mehr da Details darüber geben. Aber wir können hier zwei Dinge erkennen. Erstens, laut Vers 13 Paulus, weil Onesimus laut Vers 13 Paulus im Namen von Philemon dienen könnte. Und auch laut Vers 13, Onesimus ist ein geschätzter Helfer geworden. Wie lautet die Bitte des Paulus für Onesimus an Philemon? Dieser Mann, der jetzt so radikal verändert geworden ist, nimm ihm auf wie mein eigenes Herz. Aus dem Text geht ziemlich klar hervor, dass Philemon Paulus liebte. Und wenn Paulus plötzlich vor Philemons Tor aufgetaucht wäre, hätte man ihn mit offenen Armen empfangen und für ihn gesorgt. Und das ist es, worum Paulus Philemon bittet, Onesimus mit Barmherzigkeit zu begegnen. Barmherzigkeit bedeutet, du verdienst es, bestraft zu werden, aber ich werde über die Sünde hinwegsehen. Und Paulus ermutigt Philemon hier, seine über Onesimus' Sünden zu übersehen. Aber Paulus will Philemon nicht zu einer Entscheidung zwingen. Paulus möchte, dass Philemon so entscheidet, wie er will. Aber er lässt das Philemon. Er will, dass Philemon sich dafür entscheidet, Onesimus zu ihm zurückzuschicken. Als jemanden, der für beide eine Hilfe ist. Und dies ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir über unsere Anbetung und unser Geben nachdenken, sei es mit unserer Zeit oder mit unserem Geld, wir sollen das immer aus Liebe tun. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7 schreibt, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt aber nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Unser Geben an Gott sollte immer ein Akt der Liebe sein. Und für Philemon wäre es ein Akt der Liebe, und es mir so zu empfangen, wie Paulus möchte. Und oft kann menschliches Geben aus einem Gefühl der Pflicht heraus motiviert sein. Manchmal kann unser Geben von einer fast östlichen Idee von Karma motiviert sein. Ich tue etwas Gutes und dann wird mir etwas Gutes widerfahren. Das ist total unbiblisch. Es ist falsch. Es ist eine sündhafte Vorstellung von Geben. Wir geben, weil wir Gott einfach lieben. Und unser Geben geschieht nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Wir kennen alle dieses Gefühl. Wenn der Chef sagt, du sollst etwas tun, du magst das. Nicht aus Liebe, aus Zwang. Weil du am Ende des Monats dein Geld haben möchtest. So funktioniert das in der freien Wirtschaft. Ist okay. Aber wenn meine Frau etwas sieht, wenn wir bummeln gehen, das ihr gefällt, und ich sie dann damit überraschen kann, einfach aus der Freude heraus, meiner Frau zu gefallen, dann habe ich mich aus Freude für die Liebe entschieden. Und Paulus wollte Philemon dieser Wahl der Liebe nicht rauben. Es wäre so viel besser für Philemon und für Onesimus, wenn Philemon sich freiwillig für die Liebe entscheiden würde. Aber dies war keine einfache Situation. Onesimus wurde zu Philemon zurückgeschickt. Er wurde an dem Ort zurückgeschickt, von dem er geflohen war. Er wurde an den harten Ort zurückgeschickt, an dem er nicht mehr der Mann war, der er einmal war, der Unnützliche, sondern nun ein radikaler anderer Mann aufgrund der Kraft des Evangeliums in sein Leben. Wir lesen das so beiläufig, dass Onesimus zurückgehen musste. Aber Onesimus muss auch ein bisschen nervös gewesen sein. Philemon hatte nach römischem Recht das Recht, ihn zu töten. Dies war ein Akt des Gehorsams aber seinerseits gegenüber Paulus, seinem Vater im Glauben und Apostel Jesu. Das ist auch ein wichtiger Gedanke für uns heute Morgen. Nur weil ein Ort hart ist, bedeutet es nicht, dass es nicht Gottes Wille ist. Manchmal assoziieren wir mit Gottes Willen, dass alles einfach sein muss. Ich glaube, das ist sehr westlich. Wir haben es so gut hier. Und wenn es nicht einfach ist, kann es nicht Gottes Wille für uns sein. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Wir haben verhört. Aber Jesus schickte seine Jünger inmitten eines Sturms hinaus, wo sie dachten, sie würde ertrinken. Und sie waren genau da, wo Gott sie mischte. Manchmal wird der Ort, an dem wir gehen, hart sein. Aber Gott wirkt. So wie er hier im Leben von Paulus, Philemon und Onesimus gewirkt hat. Gott will die Beziehung und die Gemeinschaft zwischen allen Beteiligten wiederherstellen. Und das kann auch schwierig sein. Das ist kein gutes Gefühl manchmal. Aber dies ist die große Geschichte der Bibel. Und diese Geschichte hier ist für uns nur ein Bild für die Geschichte, die Gott vom Sündenfall bis Offenbarung Kapitel 22 schreibt. Es ist die Geschichte, wie Gott die Gemeinschaft wiederherstellt, die die Sünder zerstört hat. Und Gott tut in jeder unserer Geschichten genau das Gleiche. Und es ist schwer, aber ich weiß, dass das Evangelium es möglich macht. Paulus erinnert Philemon in den nächsten Versen daran, dass Gott in dieser Geschichte mitspielt, dass Gott etwas wirklich Tolles machen möchte. Wir lesen ab Vers 15. Denn vielleicht, schreibt Paulus, ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als ein Sklaven, sondern was Besseres ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Brüder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Manchmal bekommen wir einen Blick hinter die Kulissen. Die Kulissen dessen, was Gott in unserem Leben und im Leben der Menschen um uns herum tut. Und Paulus erinnert Philemon in Vers 15 an genau das. Es ist also, Paulus hier zu Philemon sagt, behalte das Große im Blick. Was hat Gottes Große getan? Dass er einen einmaligen Sklaven in einen Bruder in Jesus verwandelt hat. Deshalb könnte Paulus schreiben, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Paulus möchte hiermit die Sklaverei nicht verteidigen, sondern er sagt zu Philemon, durch Gottes Handeln wird Onesimus immer dein Bruder sein. Und das ist viel besser als ein Sklave. Gott hat in dieser Situation, ich muss was trinken hier, meine Stimme geht weg. Gott hat in dieser Situation zu seiner Ehre gehandelt. Und das ist eines der Dinge, die ich an der Bibel über Bücher wie Philemon oder Esther oder Hiob liebe. Man sieht hinter den Vorhang. Man sieht, wie Gott wirkt und wirkt. Wir sind so oft im Hier und Jetzt gefangen. Und dass wir eine Erinnerung brauchen, wie Philemon von seinem geistlichen Vater Paulus, dass Gott in den Details wirkt. Es gibt keine Geschichte oder kein Ereignis in unserem Leben, das zu kompliziert ist, als dass Gott nicht darin und dadurch wirken könnte. Es gibt keine Situation, die Gott nicht erlösen kann. Wir müssen über die kleinen Dinge in unserem Leben nachdenken. Aber, und das ist ein großes Aber, niemals das große Ganze vergessen. Vergiss nie, dass Gott wirkt und Dinge nützen kann, die uns umhauen werden. Wie Onesimus, der nutzlose Bruder, der zum nützlosen Bruder wird. Wir müssen noch den Elefant im Raum leider ansprechen. Und etwas, das viele Menschen an der Bibel kritisieren. Warum schreibt Paulus nicht hier einfach, wir sollen die Sklaverei verbieten, Philemon? Hör auf damit. Das ist eine gute Frage. Wir würden gerne die Sklaverei schon damals verboten sehen. Es hat viel zu lange gedauert in der Weltgeschichte, das zu verbieten. Das Prinzip der Brüderlichkeit, genau das Prinzip, das die Sklaverei unmöglich macht. Wenn ich dich wie ein Bruder oder Schwester angucke, kannst du nicht mein Sklave sein. Ja, im Neuen Testament sagt nie, hey, wir sollen die Sklaverei verbieten. Aber die Prinzipien da werden die Welt verändern. Wie wir über andere Menschen auch denken. Und deshalb erklärt Paulus in Vers 17 Philemon noch einmal, wie er Onesimus wieder aufnehmen soll. Wenn er sagt, wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Die Grundlage für das christliche Leben, über das wir letzte Woche gesprochen haben, ist die Gemeinschaft. Ist das Wort Koinonia. Es ist die Idee, sich gegenseitig als Brüder und Schwester zu sehen. Es ist die Idee, dass wir uns auf jede Erdenklischee-Weise mit dem anderen identifizieren. Und die Kraft des Evangeliums, über die wir letzte Woche gesprochen haben, ist das Instrument, das Gott benutzt in deinem und meinem Leben, um genau das zu machen. Es erlaubt uns, Gemeinschaft miteinander zu haben. Es erlaubt uns, einander nicht so zu sehen, wie die Welt uns sieht, sondern so, wie Gott uns als seine Kinder sieht. Und einige der engsten Beziehungen, die wir mit unseren irdischen Brüdern und Schwestern haben, sind die Art von Gemeinschaft, die Gott auch für uns geistliche Kinder will. Aber manchmal kostet Gemeinschaft was. Und hier in diesem Text sehen wir ein erstaunliches Beispiel für das Evangelium. Das ist doch was gekostet hat. Wenn Paulus sagt, wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es einhändig. Ich will es erstatten. Das ist ein Proto-Evangelium hier. Das ist so ein kleines Evangelium. Nicht ein Proto, ein kleines Evangelium. Aus dem Text geht ziemlich klar hervor, dass Onesimus etwas von Philemon gestohlen hat. Onesimus muss Paulus von diesem Diebstahl erzählt haben, als er Christ wurde. Und Paulus nimmt die Schuld für Onesimus auf sich, woran er erinnert uns das. Es erinnert uns an Jesus, nicht wahr? 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21 sagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes wieder wurden. Diese Schuld war nicht die Schuld von Paulus, die er zurückzahlen musste, sondern die Schuld von Onesimus. Das war seine Schuld, die er zurückzahlen musste. Und doch nahm Paulus seinen Platz ein. Er nahm Onesimus' Sünde auf sich. So wie Jesus unsere Sünde, unsere Schuld, die wir Gott gegenüber haben, auf sich genommen hat. damit wir durch den Glauben die Gerechtigkeit Jesu haben können. Und Luther nannte dies den großen Tausch. Wir bekommen Jesu Gerechtigkeit und wir geben ihm unsere Schuld. Das ist so ein schönes Bild hier, oder? Hast du gemerkt, was Paulus sagte? Ich will es erstatten. Will Paulus nur einen Teil der Schuld zurückzahlen? Oder die ganze Schuld? Er will die ganze Schuld tilgen. So wie Jesus am Kreuz für uns ganze Schuld getilgt hat. Als er sagte, es ist vollbracht. So, vorbei. Fertig. Bezahlt. Weg. Nicht Teil, komplett. Und hier stellt Paulus wie Jesus ein und sagt, hey, ich werde für Onesimus seine Schuld bezahlen. Und deshalb habe ich auch diese Serie ein Gleichnis des Evangeliums genannt. Es ist eine Geschichte der Rechtfertigung. Es ist die Geschichte der Erlösung. Es ist die Geschichte von der Kraft des Evangeliums, die im Leben des Volkes Gottes wirkt und wiederherstellt. Was zerbrochen war, denn wie ein Kommentar schrieb, muss die Rechtfertigung durch den Glauben zu einer Gemeinschaft, durch den Glauben zu unserem Leben führen. Und es ist schwer, die Gemeinschaft aufrecht zu erhalten, weil wir gegeneinander sündigen. Wir machen Fehler in unserer Beziehung. Wir treten aufeinanders Füße. Aber Gott will wiederherstellen. Er will wieder gut machen, was die Sünde verletzt hat. Er will heilen. Paulus ermutigt Philemon aus mehreren Gründen, die Gemeinschaft mit Onesimus zu wiederherstellen. Er sagt, erstens soll er dies tun, weil Philemon Paulus seine Rettung verdankt. Philemon war ein Christ, weil Paulus da war. Philemon war Paulus etwas schuldig. Obwohl Paulus wollte, dass er diese Entscheidung aus Liebe trifft, ist es sich über den Grund im Klaren, warum er Onesimus vergeben und wieder aufnehmen sollte. Zweitens sagt Paulus, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Und das Wort Nutzen im Griechischen ist eine Anspielung auf den Namen von Onesimus nochmal. Paulus fragt Philemon spielerisch, ob es nützlich für ihn sei, wenn er Onesimus zurückgibt. Drittens sagt Paulus, du sollst das aus Liebe zu mir tun und deshalb erquicke mein Herz. Das ist nicht nur das Richtige, sondern was einem lieben Bruder im Herrn am meisten gefallen würde. Obwohl Paulus in den letzten beiden Versen theologische Gründe dargelegt hat, warum Philemon Onesimus vergeben sollte, und auch persönliche Gründe, weiß er, dass Philemon mehr tun wird, als er von ihm erbeten hat. Wir wissen nicht genau, wie die Geschichte zu Ende gekommen ist oder kam. Wir lesen in Kolosser von Onesimus, der bestimmt diesen Brief und auch der Kolosserbrief nach Kolosse gegangen ist. Wir lesen auch in der Kirchengeschichte, dass eines Onesimus gab, der Bischof von Epheser war in 110 nach Christus. Wir wissen nicht, ob das der gleiche Onesimus war. Aber es wäre interessant, wenn dieser Sklave zum Bischof wurde. Gott hat so viel gewirkt und gemacht. Paulus beendet hier den Hauptteil seines Briefes. Ein Brief, der im Bibelstudium oft übersehen wird, der aber ein wertvoller Brief ist. Ein Brief, der uns an die Geschichte des Evangeliums erinnert. Es ist eine Geschichte, die uns an unsere eigene Reise mit Jesus erinnert. Wie er eintrat und uns begegnete, wie Paulus Onesimus begegnete, unsere Sünden auf sich nahm, wie Paulus Onesimus Sünden auf sich nahm und dann, genau wie Jesus, die Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen wiederherstellte. Christ, das ist deine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Und das ist die Geschichte, die wir immer wieder in unser Leben und Leben der Menschen um uns herum erleben dürfen. Du bist gerechtfertigt. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Wir wollen dieses Buch zu Ende lesen. Lass ein paar Versen, Sinne 22 bis 25. Zugleich aber bereite mich mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch euer Gebete. Es grüßen dich Epaphras, meine Mitgefangene in Christus Jesus, Markus, Aristarchos, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Wir sind durch die Gnade gerechtfertigt. So wie Paulus diesen Brief mit der Gnade begonnen hat in Vers 3, so beendet er diesen Brief mit der Gnade. Die Gnade Gottes ist der Anfang und das Ende unseres Lebens. Genau wie zwei Buchstützen eine Reihe Bücher hält. Denk daran, wenn du diese Woche mit Jesus unterwegs bist. Deine Geschichte ist von Gnade umfangen. Es ist die Macht des Evangeliums in deinem Leben. Und diese Macht ist noch aktiv in unserer Beziehung zueinander. Lass uns beten. Danke, Jesus, für diesen wunderbaren Brief, Jesus, die uns ermutigt und stärkt, die uns über dein Evangelium erinnert. Herr, wir sind so dankbar für diese Geschichte. Herr, wir sind dankbar für das Beispiel. Herr, ich bitte dich, dass du in uns diese Woche diese Geschichte wieder, immer mal wieder in den Kopf bringst, Jesus. Und dass wir über deine Gnade, deine Rettung, unsere Errettung in dir freuen können, Jesus. Wir haben dich lieb. In deinem Namen. Amen.